Ja, mit Vorsturm, denn Beate Zschäpe kann ja diese Anwältinnen und Anwälte gegebenenfalls nicht selber loswerden, sondern das obliegt der Entscheidung des Senats. Es gibt aber auch noch gar nicht die Begründung für diese Anträge, denn die hat Beate Zschäpe zur Stunde noch nicht abgegeben. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl hat ihr da immer wieder Fristverlängerungen eingeräumt bis einschließlich heute Nachmittag 15 Uhr. Und wie er vorhin verkündet hat, hat er nochmal 24 Stunden Fristverlängerung eingeräumt. Also Beate Zschäpe hat noch nicht substanziiert offensichtlich dargelegt, worin denn dieses nachhaltig beschädigte Vertrauen in ihre Verteidigerin Anja Sturm bestehen soll. Sie schaut die drei Verteidigerinnen und Verteidiger aber gerade überhaupt nicht an. Und macht da eine ziemliche Show, gegen ihr Anwaltsteam.
Da können wir also noch gespannt bleiben, wie sich diese Geschichte weiter fortsetzt. Am Dienstag ging es erstmal auch um Beate Zschäpe selbst. Es ging wohl im Prozess um ihre eigene Beteiligung an den Bekennervideos, die ja nach den Morden aufgetaucht sind. Was gibt es dazu zu berichten aus dem Gerichtssaal?
Ja, ein wirklich spannender Punkt, der sich zu einer, wie ich finde, massiven Belastung auch zulasten Beate Zschäpes ausgewirkt hat. Gestern ein Beamter des Bundeskriminalamts kam und berichtete von seinen Auswertungen, denn in den aufgefundenen Asservaten der Zwickauer Frühlingsstraße wurde ein Zettel gefunden mit der Aufschrift Wette, eine Datei, ein PDF, und diese Wette, garniert mit einem Foto von Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe, bestand darin, Gewicht abzunehmen in einer Art Diät. Und wer verliert, sollte sich zu einer Tätigkeit verpflichten. Das war im Fall von Uwe Bönhardt, man sieht auch die geschlechtliche Arbeitsteilung nach Art von Nazis, im Zimmer putzen und Wohnungen aufräumen. Und die bestand für Beate Zschäpe in 200 Mal Videoschneiden. Und so war die Überlegung des Bundeskriminalamts, mal schauen, welche geschnittenen Videos für den Zeitraum überhaupt aufgefunden werden konnten beim NSU. Und das BKA sagt, das sind im Wohnmobil Eisenach oder im Brandschutt der Wohnung Zwickau nur die Versionen des Bekennervideos gewesen. Also die einzigen selbstgeschnittenen Videos, die aufgefunden wurden aus dem Jahr 2005, denn von da an stammt die Wette, sei das Bekennervideo. Eine massive Belastung, denn unabhängig, ob Beate Zschäpe die Wette damals verloren hat oder gewonnen hat, es zeigt, sie verfügt über Videoschnittfähigkeiten und es wurde eigentlich kein anderer Film geschnitten im damaligen Zeitraum außer dem Bekennervideo.
Und das wäre im Prinzip am Ende wichtig, um ihr eine Tatbeteiligung nachzuweisen. Das heißt, sie wusste von den Morden, die durch die beiden Uwes begangen worden sind.
Ja klar, spätestens zur Erstellung der Videos und kann sie dann kein Nichtwissen vorgeben. Ganz im Gegenteil, das Bekennen zu den Taten ist ja ein wichtiger, zum Tatkomplex gehörender Baustein sozusagen. Und das ist schon eine gehörige Belastung. Die Verteidigung hat da auch unglücklich gewirkt. Also Rechtsanwalt Stahl versuchte zu sagen, na ja, vielleicht hat sie nur aus einer Dr. House-Serie die Werbung rausgeschnitten. Er hat gar nicht gemerkt, dass er dadurch eigentlich eine Teilaussage seiner Mandantin wiedergibt, wo sie doch eigentlich die Aussage verweigert. Und B, dass er natürlich implizit eingesteht, dass Beate Zschäpe solche Videoschnittkenntnisse hat.
Am Mittwoch, da ging es dann im Prozess noch einmal um Andreas Temme, den ja mittlerweile berühmt-berüchtigten Verfassungsschutz-V-Mann-Führer aus Kassel. Der hatte nach dem Mord an Halit Yozgat im Internetcafé in Kassel Telefonate geführt und darum ging es am Mittwoch. Was ist darüber zu berichten? War das spannend, war das wegweisend oder worum ging es? Wie ist es gelaufen?
Ja, das könnte ja einer der spannenden Teile sein in der unendlichen Geschichte um Andreas Temme und die skandalöse Verstrickung des hessischen Verfassungsschutzes. Die offene Frage ist ja, war Andreas Temme mit Wissen des Verfassungsschutzes oder dienstlich im Internetcafé, als Halit Yozgat erschossen wurde? Eine der spannenden Fragen zumindest. Und da sollen Telefonate uns Aufschluss geben im Prozess. Das geht auf einen Beweisantrag der Nebenklage Yozgat zurück, die Temme mit den unterschiedlichsten Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz geführt hat. Heute haben wir Einblick in mehrere Telefonate genommen, die er mit drei Mitarbeitern des hessischen Verfassungsschutzes geführt hat. Aber das war nicht so ergiebig. Die Telefonate, auf die alle warten, die in den Medien bekannt gewordenen Telefonate, wo der Geheimschutzbeauftragte Hess sagt, naja, wenn ich weiß, dass sowas passiert, fahre ich doch nicht dort vorbei, die also erklärbar wären durch ein Vorwissen des hessischen Verfassungsschutzes über den bevorstehenden Mord, die waren heute noch nicht dabei. Das ist Thema der nächsten Woche. In der nächsten Woche wird das mit den durchaus spannenderen oder vielversprechenderen Telefonaten fortgesetzt. Was wir aber gemerkt haben, war, dass heute das wieder keine Geschichte, die wir bisher von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz oder von Temme gehört haben, so richtig konsistent ist und stimmen kann. Denn heute hat wieder ein Mitarbeiter offen zugegeben, dass der Hessische Verfassungsschutz beauftragt war, sich um die Mordserie zu kümmern und dass diese Informationen auch an Temme weitergegeben worden waren, etwa einen Monat vor dem Mord an Halit Yozgat. Das hat er immer bestritten, ein Vorwissen von der Mordserie. Das wissen wir ja auch seit letzter Woche dem Hessischen Untersuchungsausschuss, wo ein BKA-Beamter das eingeräumt hat, dass sie den Hessischen Verfassungsschutz quasi mitbeauftragt haben, Erkundigungen über die Mordserie bei ihren Quellen einzuholen. Das war heute, also es wurde gar nicht in Frage gestellt von einem Mitarbeiter heute, der hat das offen so zugegeben. Und es widerspricht natürlich vielem, was wir bisher aus dem Amt gehört haben. Insofern müssen wir warten auf nächste Woche. Dann kommt der Geheimschutzbeauftragte mit und muss zu seinen damaligen seltsamen Sätzen im Telefonat Auskunft geben. Und natürlich warten wir auf einen weiteren Auftritt von Andreas Temme. Der steht meines Wissens für den 30. Juni bevor.
Robert, eine Frage noch zum Abschluss. Die Nebenklage, die versucht ja auch immer wieder durch Beweisanträge ein bisschen Bewegung in diesen Prozess reinzubringen. Und diesmal gab es wohl einen Beweisantrag nochmal zu André Eminger. Worum ging es da?
Ja, ganz vor Schluss zeigte der Nebenklageanwalt Langer, wie pfiffig man eigentlich noch mit dem vorhandenen Material agieren kann, was eigentlich noch in den Akten steckt und wie durch also quasi wirklich intelligente Recherche noch kleine Bausteine zur Aufklärung des NSU-Komplexes zusammengetragen werden können. Er nahm einen Parkschein zum Anlass, ein Parkschein, der im Wohnmobil in Eisenach aufgefunden wurde. Und diesen Parkschein, auf dem Liebigstraße steht, hatte das Bundeskriminalamt der Liebigstraße in Zwickau zugeordnet und hielt ihn deswegen für total belanglos. Der Nebenklageanwalt Langer konnte heute im Prozess nachweisen durch ein Vergleichsobjekt, dass dieser Parkschein gar nicht aus der Liebigstraße in Zwickau ist. Dort gibt es auch gar keinen Parkscheinautomat, sondern von dem Parkplatz, der am Uniklinikum in Leipzig in der Liebigstraße liegt. Und an dem Tag, den der Aufdruck des Parkscheins ziert, war André Eminger, der Angeklagte im NSU-Prozess, dort Patient im Uniklinikum für längere Zeit, weil er vom Dach gestürzt war. Und mit vielen, vielen Indizien versuchte jetzt Rechtsnebenklageanwalt Langer in seinem Beweisantrag heranzuführen, dass der NSU offensichtlich André Eminger im Uniklinikum besucht habe. Nur wenige Tage, wie gesagt, vor dem Banküberfall, also nach 4. November 2011, dem Tag der Selbstenttarnung des NSU.